der Ausblick nach unten ist atemberaubend. Und dann sieht man natürlich auch auf dieses Wolkenmeer runter, was auch faszinierend ist. Also einen besseren Gipfeltag kann man sich eigentlich auf einen 8000er überhaupt nicht vorstellen. In der Nacht noch sehr kalt, aber es ist dann auch sehr schnell warm geworden. Es hat vielleicht minus 10, minus 15 Grad, windstill und deshalb so angenehm.
Ein kleiner Felskopf, der aus dem Gletschermeer ragt. Obendrauf Carsten Otto, dick verpackt in einer Daunenjacke. Den Eispickel in der Hand, vor Anstrengung keuchend, ringt der Bergsteiger ums Gleichgewicht. Wolkenloses Blau um ihn herum, nur Himmel. Ein Maitag im Himalaya, bald ist es 12. Der Bayer vom Bodensee hat sein Ziel erreicht, den Gipfel des Manaslu. 8.163 Meter hoch. Höhepunkt einer Expedition, die 5 Wochen vorher begonnen hat. Ein staubiger Bergpfad beim Anmarsch. Feiner Sand wirbelt beim Gehen auf, der knirscht zwischen den Zähnen. Eseldung auf dem Weg, er stinkt in der Hitze. Unter der glühenden Sonne 4 Männer mit Rucksäcken, die sich die enge Bhudi-Gandaki-Schlucht in Nepal hinaufkämpfen. Ihr Ziel ist der Manaslu, der 8. höchste Gipfel der Erde. Seit einer knappen Woche sind die Alpinisten unterwegs, über 100 Kilometer zu Fuß, durch Schluchten, über Flüsse hinweg, an Felswänden entlang. Der Gipfel, 6 Tage lang war er versteckt hinter anderen Bergen und Wolken. Doch an diesem Morgen zeigt ein weißer Pfeil steil in den dunkelblauen Himmel die schneebedeckte Doppelspitze des Manaslu.
Absolut beeindruckend. Diese Dimensionen hier im Himalaya sind doch etwas anders als wie daheim gewohnt in den Alpen. Sehr beeindruckendes Gefühl, dass das 5000 Meter höher ist als mir selber.
Ah, das ist schon beeindruckend einfach, der Berg. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich da oben stehen muss, aber einfach so das Versuchen und schauen, wie weit man kommt, in aller Lockerheit und Gelassenheit, ich denke, das ist schon genügend.
Stefan Trinkner und Jürgen Deiber, die 2 Süddeutschen, sind knapp über 40. Der eine führt im Schwarzwald einen Laden für Outdoor-Ausrüstung, der andere arbeitet sonst als Ingenieur und baut Maschinen zur Lebensmittelherstellung. Doch für knapp 2 Monate haben sie sich eine Auszeit genommen, um an der Expedition teilzunehmen. Für beide soll es der erste 8000er-Gipfel werden. Es dauert Tage, bis die Gruppe das Basislager am Fuße des Manaslu erreicht. Ein Camp, eingezwängt zwischen 2 Gletscherarmen. Links aufgerissenes Eis, Spalten und Löcher, rechts eine steile Wand, aus der alle paar Minuten Lawinen donnern. Dazwischen bunte Iglu-Zelte auf einem Firnrücken.
Es ist alles schneebedeckt und dann ziehen sich da die Zelte runter. Einmal von der deutschen Amical-Gruppe, dann sind es da 2 Australier, Holländer begegnet man, ein Kanadier ist zu Wege. Unten ist alles noch frei und da unten, das ist unser Platz.
In einer Schneemulde hat Carsten Otto einen sicheren Lagerplatz ausgemacht. Dort heißt es buddeln. Sorgfältig müssen die Gruben für die Zelte ausgehoben werden, denn hier bleibt die Gruppe über einen Monat lang. Jürgen Deiber gräbt schon, bewaffnet mit dunkler Gletscherbrille, Nasenschutz und Sonnenhut.
Jetzt müssen wir halt hier eben eine Fläche schaffen fürs Zelt und dann das Zelt aufbauen. Einfach mit der Schaufel hier. Alles schon mühsam hier auf 4700 Meter. Merkt man schon, dass wir eine Akklimatisation brauchen. Aber jetzt schaffen wir es dann schon. 3 Zelte stehen schon.
Es dauert noch eine Weile, bis auch das Küchenzelt und ein 2. großes Zelt zum Essen stehen. Dann ist es an der Zeit, sich mit den anderen Teams im Basislager bekannt zu machen. Die wichtigste Frage, wie sieht es aus oben am Berg? Wie sind in diesem Jahr wohl die Verhältnisse? Eine 2. deutsche Expedition ist schon seit ein paar Tagen im Camp und hat keine guten Nachrichten.
Wir haben uns nicht erträumt, was uns erwartet, als wir dann wirklich raufgekommen sind. Und es hat dann hier oben 10, 12, 13 Tage nur geschneit. Und das Wenigste, was wir über Nacht bekommen haben, das waren 20 Zentimeter. Und das meiste waren hier unten im Basislager 80 Zentimeter. Und man kann sich dann vorstellen, das Basislager liegt auf 4,8, dass das dann natürlich auch noch vermehrt in der Höhe und natürlich dann auch sehr gefährlich wird.
Die Gruppe, mit der Luis Baudrechsel unterwegs ist, wirkt erschöpft. Offenbar ist sie zu früh in der Saison zum Manaslu gestartet, dann, wenn es im Spätwinter noch täglich schneit.
Wir haben uns jeden Tag in der Früh aus dem Zelt raus den Weg schaufeln müssen, zum Essenszelt oder zur Toilette hin, weil jeden Tag mindestens 20 bis 50, 60 Zentimeter Neuschnee war. Und auch der Berg, der hat sich nur in der Früh kurz gezeigt und ab vormittags um 10 bis in der Früh um 4 hat es dann eigentlich so durchgeschneit. Und das war sehr deprimierend, ehrlich gesagt.
Ein Blick mit dem Fernglas Richtung Gipfel bestätigt, was der Garmisch-Partenkirchener Luis Baudrechsel erzählt. Es ist noch zu viel Schnee in der Eiswand.
Ich
Das unsichere Wetter in der Gurkha-Himal-Region ist wohl auch der Grund, warum der Manaslu erst spät ins Visier von Alpinisten gerät. 1950 machen britische Kundschafter Fotos vom Berg. In den folgenden 5 Jahren sind es vor allem japanische Expeditionen, die versuchen, den Gipfel zu erreichen, erfolglos. Erst am 9. Mai 1956 stehen Tosho Imanishi und der Sherpa Gyaltsen Norbu als erste Menschen auf der Spitze. 2 Tage später folgen noch 2 Mitglieder des Teams aus Japan über die Nordostflanke des Berges. Da war der Sieg über den Mount Everest schon 3 Jahre her. Und der 8. höchste Berg der Welt, der Manaslu, versinkt ohnehin fürs Erste wieder im Vergessen. Erst 1,5 Jahrzehnte nach der Erstbesteigung machen sich Alpinisten erneut zum Manaslu auf. 1972 endet eine Tiroler Expedition zur Südwand dann mit einer Tragödie. Die beiden Österreicher Andi Schlick und Franz Jäger sterben auf dem Gipfelplateau im Schneesturm. Der Südtiroler Reinhold Messner dagegen kann sich noch rechtzeitig vor dem tödlichen Blizzard in Sicherheit bringen. Unterwegs am Berg ist auch ein koreanisches Team. Einen erfolglosen Besteigungsversuch über den Normalweg bezahlen 15 Gruppenmitglieder mit dem Leben. Eins der Hochlager wird komplett von einer Lawine verschüttet. Bis heute haben nicht einmal 300 Menschen auf dem Manaslu gestanden. Der Mount Everest als welthöchster Berg dagegen verzeichnet 12-mal so viele Gipfelerfolge. Für den Schwaben Thomas Lemmle ist es kein Wunder, dass der Manaslu bei Höhenbergsteigern nicht sonderlich beliebt ist. Seine Besteigung gilt als schwierig, vor allem im Vergleich mit anderen 8000ern.
Man kategorisiert im Prinzip diese 14 8000er in 3 Kategorien. In der Kategorie 1 befindet sich die Shishapangma, der Choyu und der Gashapon 2. Diese sogenannten Einstiegs-8000er sind von den objektiven Gefahren überschaubar und man kann also im Notfall sehr schnell wieder absteigen. In der Kategorie 2 befindet sich nun unser Manaslu, der hier doch einen erheblichen Teil objektive Gefahren birgt. Ein sehr schneller Abstieg ist auch nicht immer möglich, da die Wege relativ weit sind. Die Lager sind sehr weit auseinander.
In der 3. Kategorie sind die höchsten Gipfel der Erde versammelt, die nur von wenigen Profibergsteigern angesteuert werden. Sie müssen nicht nur gut klettern können, im Fels wie im Eis, sondern auch noch den nötigen Mut zum Risiko haben. Am Manaslu ist es vor allem das unberechenbare Wetter, das in vielen Fällen den Erfolg am Berg vereitelt. Denn das Massiv wirkt wie ein Regenfänger, weil es die gesamte Bewölkung abbekommt, die vom Indischen Ozean gegen den Himalaya zieht.
Eine Gefahr kommt natürlich daher, dass wir diese immensen Niederschläge haben und dadurch natürlich mit Windbewegung entsprechende Lawinen, die sich hier bilden und über die Route abgehen können. Dann ist er sehr stark vergletschert durch diesen hohen Niederschlag. Dementsprechend haben wir hier eben auch die Gefahr von Eisschlag, Eisfall und eben Lawinen.
Als gäbe es nicht schon genug Gefahren und Schwierigkeiten, hat sich das deutsche Team noch etwas Besonderes vorgenommen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gruppen will es beim Gipfelsturm auf die Hilfe von einheimischen Trägern und Führern verzichten. Auch künstlicher Sauerstoff ist tabu, Bergsteigen in seiner ursprünglichsten Art also. Das ist ungewöhnlich in einer Zeit, in der die meisten Gipfelaspiranten sich einem kommerziellen Unternehmen anschließen, das alles organisiert, weiß auch Expeditionsleiter Thomas Lemmle.
Normalerweise läuft das Ganze ja so ab, dass dieser Berg, viele sagen ja, in Ketten gelegt wird. Also er wird mit Fixseilen versichert, von oben bis unten. Träger tragen das persönliche Gepäck, tragen die Zelte nach oben, bauen die Lager auf, versichern den Berg mit Fixseilen und die Gäste kommen dann gesichert mit Steigklemmen nach oben. Unter Umständen sogar in diesem Berg auch, wird dann in den oberen und Regionen ab dem Lager 3 oder Lager 4 dann Sauerstoff eingesetzt und ein Sherpa begleitet dann jeden einzelnen Klienten zum Gipfel. Das ist jetzt nicht den Stil, den wir machen, sondern wir versuchen das schon hier auf eine relativ saubere Art und Weise zu machen. Das heißt, wir tragen unsere ganzen Sachen selber, wir legen unsere Seile selber bzw. sichern uns gegenseitig an diesem Berg und sind einfach selbstständig autark unterwegs.
Ohne Puja geht es nicht. Kein Mensch im buddhistischen Nepal würde eine größere Reise antreten ohne die Segenswünsche eines Mönches. Ein Gipfelgang ohne das Glücksritual erst recht undenkbar. Und so ist der Abt aus dem nahen Kloster Samagaon schon in der Nacht ins Zeltlager gekommen. Er dreht seine Runde, besucht eine Expeditionsgruppe nach der anderen. Zwischen den Zelten wird jeweils ein Altar errichtet, eine mannshohe Halbkugel aus Schnee. Rote Jacke, roter Pullover, rote Schuhe, selbst das Brillengestell des buddhistischen Mönches ist rot. Und so sitzt der glatzköpfige Mann auf einem Kissen im Schnee, zitiert Mantras und Gebete stundenlang. Bevor Bevor es losgeht, muss noch der Proviant für die Hochlager verpackt werden. In zwei großen blauen Plastikfässern steckt die Spezialnahrung. Nun wird der Inhalt auf eine Plane gekippt.
Okay, also, holst du mich?
Brot, Senf.
Kekse und Müsli, Schokoriegel und Dauerwurst fallen aus den Fässern. Auch Alutüten und Plastikbeutel mit Trockenfutter wandern auf den Haufen. Jürgen Deiber sortiert.
Pasta Siciliana mit Oliven, vegetarisch. Und dann gibt's noch für die Hochlager Huhn mit Curryrahm. Und da haben wir noch Nudeln mit Tomatensauce Napoli. Und hier haben wir Kartoffellauchtopf mit Schinken.
Die Fertiggerichte, Menüs, die ordentlich Power bringen sollen. Es ist nicht nur das Klettern, für das der Körper reichlich Energie benötigt. Auch die andauernde Kälte laugt aus. Über 5000 Kilokalorien pro Tag braucht ein Bergsteiger in großen Höhen, mehr als ein Maurer oder ein Stahlkocher. Doch je höher es geht, desto kleiner wird der Appetit. Alles muss also gut schmecken. Auch Pickel und Steigeisen, Schlingen, Karabiner und Firnanker als Sicherung sowie hunderte Meter Seil liegen schon bereit. Der erste Aufstieg steht an, Besprechung im Mannschaftszelt. Teamchef Thomas Lemmle erklärt die Taktik.
Wir gehen hoch, transportieren zum Beispiel vom Basislager ins Lager 1 Gepäck, kommen wieder runter, schlafen unten. Am nächsten Tag gehen wir hoch, schlafen oben, gehen wieder runter ins Basislager, machen Ruhetag. Dann gehen wir hoch ins Lager 1, schlafen oben, transportieren eventuell etwas Richtung Lager 2, steigen wieder ganz ab. Also man muss sich das vorstellen, man läuft solche Wege 5-6 Mal hin und her.
Das System auf und ab wie ein Jojo, bis sich der Körper an die dünne Luft gewöhnt hat. Wochenlange Schinderei also für einen 8000er. Dann der Aufbruch.
Endlich geht's los, diese Spannung, dass wir mal die erste Akklimatisationsphase hinter uns haben, dass wir endlich mal sehen, wie geht's uns wirklich am Berg.
Auf Ski geht es Richtung Lager 1. Wenigstens keine Stapferei durch den tiefen Schnee. Die Bretter unter den Füßen helfen. Erst ein langes, flaches Gletscherbecken bis zum Neikepass, am Ende dann steil empor durch verschneite Felsen. Oberhalb des steinernen Riegels, das Lager 1 in 5600 Meter Höhe. Die Luft wird merklich dünner.
Das ist die Grenze menschlichen Lebens, menschlicher Dauersiedlungen auf der Welt. Bis zu dieser Höhe können wir noch regenerieren. Wenn wir drüber gehen, findet keine Regeneration mehr statt. Also der Mensch ist in so einem abbauenden Prozess.
Hecheltraining. Jürgen Deiber und Carsten Otto probieren eine spezielle Atemtechnik. Sie soll den Gang zum Gipfel erleichtern. Schon im Lager 1 steht dem Menschen nur noch halb so viel Sauerstoff zum Atmen zur Verfügung wie im Flachland. Oberhalb von 8000 Metern nur noch ein Drittel.
Man muss so atmen, wie wenn man einen Luftballon aufbläst. Also so nach außen die Luft gegen einen Widerstand rauspressen.
Es kommt wirklich auf dieses Ausatmen drauf an, dass man die Luft, die verbraucht ist, dass die wieder aus dem Körper rauskommt. Und damit die Sauerstoffsättigung im Körper von dem Niveau bleibt, wo wir es gewohnt sind.
Die Passage oberhalb des Camps ist wohl die heikelste. Über eine Stunde lang müssen die Alpinisten unter herabhängenden Eistürmen hindurch aufsteigen. Gelegentlich poltern Eisbrocken in der Größe von Einfamilienhäusern herunter. Doch in diesem Jahr gibt sich der Gletscherbruch friedlich. Die folgende Rinne allerdings birgt eine neue Gefahr, Lawinen. Meter hoch hat der Wind den Schnee gepackt, der Fuß versinkt bei jedem Tritt ins Bodenlose, eine elende Schinderei. Die Ski sind hier fehl am Platze, es ist einfach zu steil. Nach hunderten von Metern Aufstieg, eine tiefe Gletscherspalte versperrt den Weg, die Kletterer müssen hindurch. Ein letzter Aufschwung noch, dann ist das zweite Hochlager erreicht.
Ich bin ziemlich K.O., ausgepowert. Wie wenn man 3 Marathon hintereinander gerannt wäre.
Wenn man so rauf geht, dann meint man, man schläft schon ein. So müde ist der Körper. Man möchte sich eigentlich jetzt gar nicht mehr anstrengen. Am liebsten würde man jetzt nur noch sitzen bleiben.
Die Gruppe hat eine Höhe von 6400 Metern erreicht. Mehrfach müssen in das Camp noch Rucksäcke hinaufgebracht werden. Vollgestopft mit Essen und Gas, mit Seilen und Kletterausrüstung. Knochenarbeit. Ein paar Tage später zurück im Basislager. Die Zeltstadt hat ihr Gesicht verändert. 65 Iglus, Küchenzelte, Duschkabinen und Latrinenverschläge drängen sich jetzt in der Schneemulde. Ein Zweitaktgenerator brummt, sobald es dunkel wird. Kunstlicht, Satellitenfunk und Internet brauchen Strom. Die Zivilisation hat Einzug gehalten. Manches Teamzelt ist mittlerweile zum Medienzentrum geworden. Auf Blogs und Webseiten, mit E-Mails und Digitalfotos informieren viele Expeditionen die Daheimgebliebenen und die Welt über ihr Treiben am Manaslu. Stefan Trinkner ist genervt.
Irgendwie erinnert es manchmal mehr als Rummelplatz im Kleinen schon, als ein Basislager. Und dann waren zwei japanische Gruppen mit sehr großem Aufwand, mit Generator und in einer sehr, sehr hohen Geräuschkulisse, die man eigentlich am 8000er auch nicht unbedingt wünscht. Also Basislager war nicht dieser schnucklige Platz wie am Anfang.
In den Basislagern an den Himalaya 8000ern tummeln sich neben Bergprofis und ambitionierten Hobbyalpinisten auch Aussteiger, Bergjunkies und Alpinabenteurer. Zum Beispiel Javier, der andalusische Kameramann. Er verbringt ganze Monate in Nepal. Seine Bergsteigerausrüstung nimmt er schon gar nicht mehr mit nach Hause. Statt in Granada für das Lokalfernsehen Filme zu drehen, bleibt er so lange in eisigen Höhen, bis das Geld alle ist. Nicht mal Abstürze, Knochenbrüche oder der Fall in eine Spalte konnten seine Leidenschaft bislang bremsen. Oder Mick aus Australien, er sieht so aus, wie man sich einen Drogenabhängigen vorstellt. Bekannt ist er dafür, seine Seilpartner zu versetzen, wenn er am Abend wieder eine seiner berüchtigten Lagerfeiern veranstaltet hat. Wenn einer am Ende der Saison noch Rotwein in seinem Küchenzelt hat, dann er, so heißt es. Doch immerhin, Mick wird einer von fünfen sein, die es in dieser Saison überhaupt auf den Manaslu schaffen. Kala dagegen ist ein umtriebiger Geschäftsmann aus einem Bergdorf bei Turin. Der italienische Barbesitzer will auf den Gipfel mit Ski. Das ist Wahnsinn, denn er ist allein. Hektischer Funkverkehr ist durch die Zeltbahn zu hören. Die einheimischen Sherpas sind unruhig. Irgendetwas muss passiert sein oben am Berg. Am frühen Morgen ist das zweite deutsche Team offenbar nur knapp einer Katastrophe entgangen, weiß Luis Baudrechsel.
Als wir dann um 6:30 eigentlich starten wollten, dann ist direkt in der Aufstiegsroute eine Riesenlawine bzw. ein Riesenschneebrett ausgelöst durch einen Eisschlag vom Westgipfel des Manaslu ausgegangen. Und da sind wir dann alle wirklich sehr erschrocken. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt ist das raus, jetzt können wir ja wirklich beruhigt starten. Der Berg, der hat es in sich.
An den Tourentagen heißt es meistens früh aufstehen. Es ist einfacher, unterwegs zu sein, solange der Schnee noch hartgefroren ist und trägt, also nachts. Um 2 oder 3 Uhr geht es manchmal schon bergan. Und bald kommt dieser magische Moment, der für all die Mühen entschädigt. Das erste Licht setzt die Bergspitzen in Flammen.
Also als wir von den Zelten fortgegangen sind, dann war es noch stockfinster. Wir sind mit unseren Stirnlampen natürlich losgegangen. Wenn man dann so nach 1,5 Stunden das Morgengrauen erblickt und die ersten Umrisse der Gebirge, dann geht einem das Herz auf. Das geht dann immer weiter, bis die ersten Sonnenstrahlen eintreffen und der Tag dann immer heller wird. Und jetzt inzwischen ist es richtig heiß, obwohl es erst 7 Uhr morgens ist.
Unterdessen ist die 4. Woche der Expedition angebrochen. Der Alltag besteht aus harter körperlicher Arbeit. Eiswände hinauf- und hinabklettern, Lager aufbauen, Zelte aus dem Schnee graben. Weil fast alle Gruppen am Berg jetzt jeden Tag unterwegs sind, führt eine feste Spur in die Höhe. Fix installierte Seile erleichtern auf den meisten Etappen den Aufstieg. Die Sherpas haben sie angebracht. Das ist ihr Job, dafür werden sie relativ gut bezahlt. Doch der eine oder andere Nepalese versucht, noch mehr Geld herauszuschlagen. Ich weiß gar nicht, ob es eine lustige oder eine verrückte Erfahrung war. Ich bin gerade die Steilwand oberhalb der Gletscherspalte hinaufgeklettert. Da stoppt mich ein Sherpa einer fremden Expedition, so ungefähr bei 6200 Metern. Er wollte Geld von mir, angeblich sammelt er es für eine Sherpa-Kooperative ein. Ausweichen kann Javier nicht, schließlich hängt der Spanier am Seil. Er fühlt sich bedroht und erpresst, denn er ist allein unterwegs. Das war schon ziemlich verrückt. Es war schließlich weder der richtige Moment noch der richtige Ort für eine solche Diskussion. Ich sagte zu ihm, lass uns im Basislager reden. Aber er sagte, nein, nein, du musst hier bezahlen. Wir haben hier schließlich gearbeitet und dieses Geld ist für uns. 10 Minuten hat er mich an den Fixseilen aufgehalten. Eine ziemlich merkwürdige Erfahrung. Solch ruppige Methoden sind sonst vor allem vom Mount Everest bekannt. Doch Betrug und Diebstahl haben jetzt auch den Manaslu erreicht. Jede Gruppe trägt normalerweise mit Material dazu bei, dass der Berg versichert werden kann. Doch ein ordentlicher Teil der Kollekte ist in diesem Jahr verschwunden, muss Expeditionsleiter Thomas Lemne feststellen.
Über mehrere Kanäle und Hinweise sahen wir dann, dass also unser Material gar nie den Berg hinaufging, sondern wahrscheinlich den Berg hinunter und verkauft wurde. Also uns gingen dort doch erhebliche Mengen an Seilen, Eisschrauben und Fernankern flöten.
Trotzdem folgt bald der Start zum Gipfel. Der Monsun rückt näher, wenn die Regenzeit beginnt, ist es zu spät zum Aufstieg. Deswegen soll es jetzt in einem Zug bis auf die Spitze des Manaslu gehen. Doch die Wochen in der Höhe laugen aus. Stefan Trinkner und die anderen fühlen sich schlapp.
Diese schweren Lasten transportieren zwischen den einzelnen Lagern auch weiter unten. In der 40 Grad steilen Firnwand mit einem Rucksack über 20 Kilo bei Temperaturen, die man im T-Shirt bewältigen konnte. Da waren, denke ich, die größten körperlichen Belastungen überhaupt. Und ohne Hochlagerträger haben wir alles selber hochgeschleppt. Da waren schon sehr, sehr große Belastungen.
Höhenbergsteigen zehrt nicht nur, für manch einen endet es tödlich. Eine Statistik von 2006 rechnet vor, fast 700 Menschen sind bis dahin an den 14.800ern gestorben, seitdem diese in den 50er Jahren erstmals bestiegen wurden. Der gefährlichste Gipfel ist wohl der K2 in Pakistan mit rund 60 Toten. Jeder Zehnte, der den Gipfel erreicht, kehrt nicht zurück. Auch die Annapurna in Nepal gilt als Killerberg. Mehr als jeder 20. Besteiger überlebt sein Abenteuer nicht. Auf Rang 3 folgt dann schon der Manaslu mit einer ähnlich hohen Todesrate. Für den Platz in der Statistik ist allerdings eins der größten Unglücke im Himalaya verantwortlich. Gleich 15 Menschen zugleich wurden 1972 von einer Lawine begraben. Doch auch in diesem Sommer stirbt ein Sherpa in einem der Hochlager am Manaslu an Herzversagen. Und die Nachrichten von den umliegenden 8000ern sind nicht gut. Ein 44-jähriger Tessiner überlebt einen Kreislaufkollaps beim Abstieg vom Mount Everest nicht. Am Daulagiri stürzt ein Spanier ab, ein argentinischer Alpinist wird vermisst. Ein Schweizer Bergführer stirbt am Everest, jeden Tag neue bedrückende Meldungen. Und trotzdem rüstet das Team sich jetzt im Basislager für den Gipfelsturm.
Für uns kommt es in erster Linie jetzt darauf an, dass wir jetzt hier uns diese zwei Tage gescheit erholt haben, dass wir die Flüssigkeitsbilanz ausgeglichen haben, also viel getrunken, die Energiespeicher voll sind, also entsprechend gut hier unten gegessen haben. Und dann heißt es jetzt einfach, die Zeit in dieser Zone über 5.500 Metern relativ kurz zu halten. Wir bauen ab diese ganze Zeit, die wir dort oben sind, und versuchen relativ zielstrebig den Gipfel zu erreichen, was jetzt nicht ganz einfach sein wird, weil wir uns auf dieser Route, die sich eben oben doch im steileren Eis durchzieht, uns wahrscheinlich gegenseitig sichern müssen.
Nun heißt es, schneller am Gipfel zu sein, als der Körper verfällt. Fast 3 Kilometer Eiswand warten noch vor dem höchsten Punkt. Eine Woche ist für die Gipfeltour veranschlagt, das Lager 2 ist schnell wieder erreicht. Ab dort kommen Daunenjacke, dick wattierte Hosen, Spezialstiefel, Gesichtsmaske und Schneebrille zum Einsatz. Denn obwohl die Sonne den ganzen Tag strahlt, sind die Temperaturen doch weit unter dem Gefrierpunkt. Schritt für Schritt nur geht es langsam die steilen Schneeflanken hinauf, immer öfter sind Pausen nötig. Dann der nächste Zeltplatz, geduckt unter einem Eisabbruch, der Schutz gegen Lawinen bieten soll. Ein winziges Plateau oberhalb des Nordsattels, gerade breit genug für 2 Schlafsäcke nebeneinander. Wer das Zelt verlässt, muss feste Stiefel anziehen, um nicht den Hang hinabzustürzen.
Sehr, sehr eindrücklich an der Spalte mit einem Serac-Abbruch als Platz für ursprünglich 3 Zelte. Nachher standen, glaube ich, 5. Das war nicht ein sehr imposanter Lagerplatz. Und dann ging es danach gleich relativ steil weiter. Sehr eindrücklich.
Der folgende Hang hat es in sich. Mehrere hundert Meter ist er hoch. Dann geht die Spur von Schnee in Eis über. Das Sicherungsseil muss mit Schrauben und Karabinern in der Steilpassage befestigt werden, eine mühsame Arbeit. Stundenlanges Warten kommt noch hinzu, denn alle Teams am Manaslu sind mittlerweile zum Gipfel aufgebrochen. Der Wetterbericht sagt nur für kurze Zeit noch sichere Verhältnisse voraus. Am Ende des Tages dann die schwierigste Etappe. Sprödes, blankes, blaues Gletschereis, das splittert, wenn die Steigeisen zutreten. Der Blick nach unten, zwischen den Füßen hindurch ist ein Pass zu erkennen, 1 Kilometer tiefer. Ein Balanceakt in der Senkrechten. Dann lehnt sich der Hang zurück, ein rotes Bündel liegt am Wegesrand. Ein altes Zelt, eine weggewehte Jacke, eine Knochenhand ragt aus den vermeintlichen Lumpen hervor. Sie scheint den Bergsteigern entgegenzuwinken. Stefan Trinkner ist entsetzt.
Gruselig. Erst ging ein Moment, um das zu realisieren, dass hier eine Leiche liegt und mit der Hand aus dem Schnee. Sah erst von Weitem aus wie Zeltreste oder irgend sowas. Das war schon eher gruselig. Und dann ging auch die Fixheitsstrecke praktisch 1 Meter an dieser Leiche vorbei. Ich kenne es aus Erzählungen, dass die Wege gesäumt sind von Leichen. Aber wenn man dann so direkt drauf zuläuft, ist schon ein komisches Gefühl.
Kurz hinter der Eismumie das Lager 4. Ausgangspunkt für den Gipfelgang in 7,5 Kilometer Höhe. Ein lebensfeindlicher Ort. Zelte auf freigeblasenem Gletschereis, ein paar Geröllblöcke, sonst nichts. Der Wind pfeift über den schlauchähnlichen engen Pass. Die Temperaturen, nachts sinken sie auf unter minus 30 Grad. Den meisten geht es schlecht.
Alles strengt an, alles. Das Hauptproblem, man wird lustlos. Man muss sich zu allem zwingen. Schnee zu schmelzen für Tee, Essensaufnahme ist eigentlich mühsam. Man liegt eigentlich nur rum und vegetiert vor sich hin.
Am 34. Expeditionstag starten Thomas Lemmle und Carsten Otto allein zum Gipfel. Die anderen aus ihrem Team sind einfach zu schwach. Der Aufbruch mitten in der Nacht. Im Schneckentempo arbeiten die zwei sich die Schneeflanken hinauf. Nach 8 Stunden die letzten Meter.
Eine steile Rinne, wo man sicher gehen mit Steigeisen können muss. Man muss sich das ja so vorstellen, man geht ein paar Schritte und dann muss man anhalten, muss ungefähr genauso oft schnaufen, wie man vorher beim Gehen geschnauft hat und dann geht es wieder weiter und in diesem Rhythmus geht es den ganzen Berg hoch. Selbst bei den letzten 50 Meter hast du Umkehrgedanken, wo der Körper eigentlich sagt, aufhören, umdrehen und du einfach hoch wollen musst, dass du auch wirklich hochkommst.
Es ist fast Mittag, als Carsten Otto die Spitze des Manaslu erreicht. 8.163 Meter. Ein Felskopf über einem Wolkenmeer. Nur zwei andere Achttausender schauen aus der wattegleichen Masse heraus. Annapurna und Daula Giri. Carsten Otto beugt sich über seinen Pickel und ringt nach Luft.
Durch diese Anstrengung ist man weich, ganz natürlich, ganz menschlich. Man ist da sehr nahe den Tränen, weil es so eine Gefühlsmischung ist aus diesem, boah, das habe ich jetzt geschafft. Diese Anstrengung, die noch da ist und auch dieses erhabene Gefühl, auf so einem hohen Berg stehen zu dürfen.
Es bleibt nur wenig Zeit für große Gefühle. Und 3 ganze Tage dauert es, bis die Gruppe wieder komplett im Basislager ist. Die Alpinisten müssen ihre Zelte abbauen, Material herunterholen, den Berg von ihren Hinterlassenschaften säubern. Immerhin, alle sind heil zurück, doch mancher schiebt Frust, dass er nicht oben war.
Eine Mischung zwischen Enttäuschung und Erleichterung. Die Enttäuschung, dass es nicht ganz gereicht hat zum Gipfel. Und zum anderen ist auch ein Stück weit Erleichterung, dass es vorbei ist. Wir waren ja dann mittlerweile 6 Nächte und 7 Tage unterwegs und immer in der Nähe von 7000 Metern mit Übernachtungshöhen über 7000, 3-mal hintereinander. Da ist an Schlaf nicht viel zu denken, an Essen nicht viel zu denken und deshalb auch Erleichterung, endlich wieder im Basislager zu sein.
Wilde Bärte, sonnenverbrannte Nasen, 4 leicht verfärbte Finger von der Kälte, kleine Blessuren und ein paar Kilogramm weniger auf den Rippen, harmlose Spuren einer Himalaya-Expedition. Nach 5 Wochen am Manaslu der Abstieg ins Tal. Zurück in die Welt mit Blumen, Gerüchen, Schmetterlingen und Bäumen. Eine entbehrungsreiche Zeit geht für die Alpinsportler zu Ende. Eine Zeit, die der Schwabe Jürgen Deiber auf keinen Fall missen will.
Das Naturschauspiel, die Berge, die ganzen Bilder, die unterschiedlichsten Bilder der Natur, die sind schon beeindruckend. Oder dann auch ja, das Leben oder Sein in einer Höhe, wo normal bloß nur die Flugzeuge sind. Also so der Blick über die Wolken oder über die ganze Welt, das ist schon unheimlich beeindruckend für mich.